Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
We've got to change the culture and we have to start from an individual standpoint that everything matters.
Inglewood, 2. Oktober 2025. Thursday Night Football, SoFi Stadium. Die Los Angeles Rams, Favoriten im eigenen Stadion mit einem Kader voller Stars. Ihnen gegenüber die San Francisco 49ers, diesmal Außenseiter. Von Verletzungen geplagt, ohne ihren Starter Brock Purdy, ohne Kittle, ohne Bosa, ohne Jennings, ohne Pearsall. Ein Team, das auf vielen Positionen nur mit Ersatzspielern antreten muss. Und mittendrin Mac Jones, der Quarterback von Alabama, National Championship. Einer der präzisesten Passer, die das College je gesehen hat. Über 4.500 Yards und 41 Touchdowns in seiner letzten Saison. Erstrundenpick 2021, die Nummer 15, geholt von den New England Patriots. Er sollte das Unmögliche schaffen, Nachfolger von Tom Brady werden. Sein erstes Jahr ließ diese Hoffnung leben. Jones führte die Patriots in die Playoffs, wurde in den Pro Bowl gewählt. Doch schon im zweiten Jahr brach alles ein. Neues Trainerteam in der Offense, Chaos auf der Sideline. Jones wirft 12 Interceptions in 11 Spielen. Er hält den Ball zu lange. Er verpasst offene Receiver. Er fumbled. In Frankfurt gegen die Colts. Ein Moment, der sich einprägt. Red Zone, der Tight End steht völlig frei. Doch der Wurf kommt zu kurz. Interception. Ein Fehler, der zum Sinnbild wurde. Die Fans verloren die Geduld. Die Coaches das Vertrauen. 2023 wird er gebencht. Ein Jahr später war der Tiefpunkt erreicht. Die Patriots traden ihn für einen Sechstrunden-Pick nach Jacksonville. Vom Hoffnungsträger zum Rammstiel. Dort nur noch als Ersatzmann hinter Trevor Lawrence. 2025 unterschreibt er in San Francisco. Backup hinter Brock Purdy. Ohne echte Perspektive. Ein Quarterback, den die Liga längst abgeschrieben hat. Bis zu diesem Abend. Kickoff. Das Stadion vibriert. Erster Drive. Jones rollt nach rechts, bleibt ruhig, ein Pass in die Endzone, perfekt auf Jack Donkis. Touchdown San Francisco. Zweites Quarter, Play Action. Jones hält die Defense, schaut nach links, dann der Wurf auf Christian McCaffrey. Touchdown Nummer 2. 342 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Die Rams schlagen zurück. Stafford bringt sie heran. Das Spiel wird hart, es ist eng, voller Druck. Overtime. Jones komplettiert 5 Pässe in Serie. Er trägt die 49ers in Field-Goal-Reichweite. Pinheiro trifft. 26-23. Upset. Sieg. Die Rams stehen kopfschüttelnd am Feldrand. Die Kameras suchen Mac Jones. Kein Spruch. Keine Pose. Nur ein Quarterback, der an diesem Abend gezeigt hat, dass er mehr ist als das Etikett, das ihm jahrelang anhing. Ein Abend in Inglewood. Ein Team voller Ersatzspieler. Und ein Quarterback, der vom Hoffnungsträger zum Bust gestempelt wurde. Und jetzt wieder spielt, als hätte er noch eine Rechnung offen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sideline mit Tristan Seid und
Sönke Ulrichs.
Wir sind diesmal mit dem Thema Boom or Bust konfrontiert. Ich habe die Folge Don't Believe the Hype genannt. Es ist eine interessante Entwicklung gewesen. Wir haben überlegt, worüber wir diese Folge machen werden. Und wir kamen irgendwann auf dieses Thema, was ja nie aufhört, dieses Boom or Bust. Also ist jetzt dieser Spieler wirklich den Hype wert, den es um ihn geht, oder ist das nicht der Fall? Und in der Recherche dessen habe ich mich dann irgendwann mittendrin tatsächlich schwerer getan, als ich dachte. Und wir haben da auch eben nochmal vor der Aufnahme drüber gesprochen. Und ich fand das sehr, sehr interessant. Und weil am Ende ist es ja vor allen Dingen ein Medienthema. Es ist halt die Frage, wie gehen die Medien mit solchen Situationen um? Ich glaube, und da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung, es ist weniger ein wirklich sportliches Thema. Also ich habe das Gefühl, dass das wenig reale Wirkung hat auf diese Leute. Ja. Und da würde ich gerne herausfinden, was wir beide wie uneinig wir uns sind oder was wir zu dem Thema beitragen können. Ja. Und was wir auf jeden Fall festhalten können, und ich glaube, das ist etwas, worüber man reden muss, dass es heute komplett andere Erwartungen an Rookies gibt im Gegensatz zu früher. Also wir kennen das, ich meine, Tom Brady erzählt diese Geschichte immer wieder gerne, dass er so lange Zeit hatte, sich zu entwickeln und auf der Bank saß und lernen konnte, ein Quarterback zu sein. Und er sagt selber, er würde unter dem heutigen Druck, hätte er sich nicht so entwickelt, wie er sich damals entwickeln konnte.
Ja. Auch Patrick Mahomes ging das ja zum Beispiel so, der auch ein Jahr sitzen konnte, bevor er dann letztlich übernommen hat von Alex Smith bei den Kansas City Chiefs. Ne?
Genau, ein weiteres Beispiel. Und das da ist immer das die Frage, also was ich mich frage, ist, ist das quasi, ist der Hype durch die Medien und vor allem durch Social Media und so stark gestiegen, dass es daran liegt, dass sie so früh starten müssen? Oder ist das unabhängig davon? Das ist eine Frage, die ich für mich nicht beantworten konnte.
Ja. Und ich auch nicht zur Gänze, deswegen haben wir es ja auch zum Thema gemacht, weil es, glaube ich, wirklich eine Diskussion wert ist. Also warum dieses Thema? Ich kann ja auch nochmal, also wir sind ja ein transparenter Podcast und wir machen das immer so, der Tristan und ich, wenn die Folge gelaufen ist, so wie jetzt vor vergangenen Freitag, dann sagen wir uns, pass auf, wir gucken uns das Wochenende NFL an und am Montag sprechen wir, ob wir etwas gesehen haben, ob wir etwas wahrgenommen haben, worüber wir gerne sprechen möchten. Und dann ging es mir so, wir sind ja beide große Fans des Frühstückseis, was ja immer montags morgens kommt mit Flo und Kutsche. Und die zwei haben das im Prinzip thematisiert, indem sie in dem Fall über Trevor Lawrence sagte Kutsche, er ist es nicht. Und meinte damit eben die Leistung von Trevor Lawrence bei den Jacksonville Jaguars. Und kurze Zeit später ging es um Aston Jeanty. Und da sagte Flo dann, er hätte ja gehört, das wäre ein Bust und er sei es ja einfach nicht. Zog das so ein bisschen ins Lächerliche, was nach drei Spielen ja normal ist. Aber da hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, darüber müssen wir eigentlich mal reden. Weil das ist ja im Grunde das, jetzt in dem Fall ins Lächerliche gezogen, nach drei Spielen schon ein Urteil über einen Spieler zu fällen. Aber wenn wir ganz tief in unser Inneres schauen, hat sich mir die Frage gestellt, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Erwartungshaltung um? Und dann waren wir beide uns ziemlich schnell einig, Mensch, darüber können wir auf jeden Fall sprechen, weil da schon ein Wandel festzustellen ist. wo die Medien sicherlich eine Rolle spielen, ganz bestimmt, wo es aber möglicherweise auch andere Faktoren gibt, die über die Jahre noch dazugekommen sind.
Und es gibt, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Arten von Busts. Also du hast so diese Leute, wo du dann wirklich sagen musst, okay, die legen irgendein Fehlverhalten an den Tag. Was dann, also wie jetzt ein berühmtes Beispiel, Johnny Manziel, also der als so Johnny Football durch seinen Lebensstil ja eher sich immer wieder in Probleme gebracht hat und man das Gefühl hatte, der fokussiert sich nicht wirklich darauf, aus diesem College-Fratboy-Ding rauszuwachsen, sondern der will das noch in die NFL rübernehmen. Und der hat das auch noch später versucht, nachdem er in der NFL keine Chance mehr hatte, in der CFL es nochmal probiert und ist auch daran gescheitert. Und er gilt so als Paradebeispiel für einen Bust. Aber da ist ja, natürlich gab es sportliche Misserfolge, das ist klar. Aber da habe ich das Gefühl, da war das Charakterliche immer so im Vordergrund. Und er war auch eine wirklich einfache Zielscheibe. Also der hat immer wieder genug Futter gegeben, um sich quasi als Bust irgendwie darzustellen und da die Chance zu geben, ihn dahingehend zu kritisieren. Wenn es bei anderen Leuten teilweise dann, ja, wo ich immer das Gefühl habe, sportliche Misserfolge entscheiden da oder werden sehr schnell als Fehler, die nicht mehr gut zu machen sind, irgendwie gewertet. Und das entspricht ja überhaupt nicht dem, was so wie eine Entwicklung, wie eine sportliche Entwicklung ja eigentlich laufen muss. Also du hast ja immer diese Wege, dass sich jemand entwickeln muss und wachsen muss. Und das ist ja eigentlich, war mal das Tolle daran, dass man den Leuten zuschauen konnte, wie sie immer besser werden und immer mehr wachsen. Und da ist irgendwie die Lust dran verloren gegangen. Oder beziehungsweise es gibt so eine Spaltung. Und ja, weil du gerade Ashton Gentry genannt hast, ich bin so ein bisschen da on the edge bei ihm, weil der ist natürlich ein Ausnahme-Talent als Running Back und ist großartig. Ich habe allerdings auch immer so diesem Hype nicht so ganz vertraut aufgrund der Conference, der er gespielt hatte. Das heißt, er hatte wenig mit sehr starken Run-Verteidigungen zu tun.
Ja.
Deswegen hatte ich immer das Gefühl, der ist mit Sicherheit einer der besten Running Backs, aber ist er jetzt auch dieses Nummer-1-Talent? Also ist der Abstand zwischen ihm und irgendwie Hampton wirklich so groß im Draft? Ist das gerechtfertigt? Und genau, ja. Und man hat auch den Eindruck, dass er sich tatsächlich jetzt in der NFL ein bisschen schwerer tut und weil er mit einer ganz anderen Defense zu tun hat. Und das liegt mit Sicherheit auch, oder zum sehr großen Teil auch an der O-Line der Raiders, aber du merkst sofort die Reaktionen, weil er ist als Erstrunden-Running-Back, was ja immer noch eine Seltenheit ist, als ein solcher Highland irgendwie verkauft worden, dass ja wirklich ein Kampf um ihn entstand zwischen verschiedenen Teams. Man hat sich gefragt, welches Team krallt sich Gentry? Und es war so ein bisschen die Frage, werden es die Raiders? Werden es die Patriots? Werden es die Bears? Und es ging so ein bisschen hin und her. Die haben auch alle versucht, ihn irgendwie zu kriegen. Und am Ende ist er bei den Raiders gelandet. Und dann war irgendwie klar, also Adrian Franke schrieb irgendwie Make Raiders Fun Again. Also alle guckten so drauf und dachten so, jetzt geht die Post ab.
Da haben wir das Thema große Erwartungshaltung. Ne? Also letztlich, um das vielleicht auch einmal kurz zu definieren, wovon sprechen wir hier, Boom or Bust, ist ja im Grunde, geht's hier um Draft-Picks, also um Picks, die ausgewählt werden, wenn sie vom College kommen, mit einem sehr hohen Potenzial, aber, und das ist ja der Punkt hier auch mit dem Risiko. Und du beschreibst ja gerade genau das Risiko, was jetzt letzten Endes sind es die Las Vegas Raiders eingegangen, dieses Risiko, dieses Potenzial möglicherweise nicht zur Gänze ausgeschöpft wird, weil du eben nicht weißt, wie transferiert sich die Leistung aus dem College, wie du richtig sagst. Boise State hat jetzt nicht die ganz großen Gegner gehabt und wenn es größere Gegner waren, hat man das auch teilweise an Ashton Gentys Zahlen gemerkt, die ansonsten aber so herausragend waren, dass sie ja nahezu, es war ja nahezu College-Rekorde, die er aufgestellt hat, obwohl er eben in einer, ich sage jetzt mal, mittelmäßig talentierten Mannschaft gespielt hat. Also man konnte da schon sehen, letztlich ist das Best-Case-Szenario ist wirklich überragend. Also sollte er in der NFL funktionieren Und was heißt dann funktionieren? Da sind wir da bei der nächsten Definitionsgeschichte. Oder es funktioniert eben nicht, weil wir uns alle haben blenden lassen durch 2600 Yards und 44 Touchdowns. Also diese Erwartungshaltung zwischen Worst Case und Best Case Szenario, die ist einfach bei ihm maximal groß. Aber nach drei Spielen hinzugehen, in denen Ashton Gent ja mehr Yards nach dem Kontakt produziert hat, als er Yards, positive Yards gelaufen ist. Was bedeutet, dass er quasi immer hinter der Line of Scrimmage gestoppt wurde im großen Teil der Fälle und mit knapp 100 Yards jetzt dasteht nach drei Spielen. Dann aber direkt Bust zu schreien nach drei Spielen. Das ist natürlich in einer Art und Weise auch desaströs diesem Spieler gegenüber. Und produziert ja quasi eine Erwartungshaltung, die jetzt dadurch, wie man ihn nun bewertet, ins Unermessliche steigt. Wie geht der Junge mit dem Druck um? Das ist ja letztlich auch das entscheidende Momentum, wird ja sein, wie kommt Ashton Gentry damit klar, dass er nach drei Wochen schon, dass es rumort, sage ich mal im weitesten Sinne. Und natürlich in der Medienlandschaft, auch das gehört ja zu unserem Thema dazu. Und wie geht er dann letztlich mit diesem Druck um? Wie geht er jetzt heute in Spiel 4? Wie geht er nächste Woche in Spiel 5? Was macht das mit ihm? Wie gehen seine Teamkameraden damit um?
Ja. Und da ist eben für mich die große Frage. Ich frage mich, also ich habe so versucht, nach Interviews zu suchen mit verschiedenen Spielern, was sie darüber sagen. Es gibt manche, die sich davon haben, vom großen Ganzen, also wenn es wirklich einen großen Aufruhr gab nach irgendwelchen Misserfolgen oder Rufe groß wurden, laut wurden, jemanden auszutauschen, da gibt es dann schon manchmal eine Reaktion drauf oder dass Leute sagen, dass sie das irgendwie fertig gemacht hat. Ich meine, das geht ja, wir haben Fälle, wo es bis hin zu Suizidgedanken ging aufgrund der massiven Kritik. Was ich mich allerdings frage, ist, hat das irgendeinen Einfluss auf die sportlichen Entscheidungen der Teams? Und da habe ich irgendwie da bin ich mir unsicher, ob das wirklich, also die Frage für mich ist, hat dieser ganze, dieses Gerede, dieses Boomer-Bust-Gerede, bleiben wir mal beim Beispiel Gent. Ja. Ich glaube nicht, dass Pete Carroll sich davon beeinflussen lässt, ja. Also ich glaube ich glaube auch nicht, dass Ashton Gentry im Prinzip, der spielt ja nicht für die Presse, sondern das geht ja schon darum, dass er wird sich an seinen eigenen, also er wird es ja selber merken, dass es sich schwerer tut und dass das alles nicht so einfach ist. Aber das ist auch, glaube ich, nicht, dass er überrascht ist, ehrlich gesagt, dafür ist er wahrscheinlich auch zu schlau. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Und was wir halt gerade sehen, ist genau das. Wir sehen einen Prozess von einem Spieler, der nun in eine andere Art von Football geworfen wird, wo sich die Besten der Welt treffen. Und das ist natürlich ein anderes Niveau, eine andere Qualität. Und auch Running Backs können oft schon in ihrer ersten Saison wahnsinnig zünden. Das gibt's. Das hast du jetzt bei O-Linern seltener zum Beispiel. Aber trotzdem muss es eine Entwicklung geben, muss es ein Reinfinden geben. Und dem schauen wir gerade zu. Und eigentlich könnte das ein Genuss sein, zu schauen, okay, wie viel schafft er heute? Wie viel schafft er heute? Und was macht er damit? Wie benutzen sie ihn? All diese Dinge. Und diese Lust, die scheint komplett abhanden gekommen zu sein. Also das gab es schon immer, dass es diese... Aber es ist beschleunigt worden, dass man so zornig wird oder dass man so sein Missfallen so ausdrückt durch Social Media. Und ja. So. Das ist, es gibt definitiv eine Beschleunigung dessen und da liegt es natürlich am Ende, liegt es an den Spielern, wie sie damit umgehen. Und ich meine, die Teams haben alle eine sogenannte Mental Skills oder die nennen das unterschiedlich. Mental Skills Coach, Life Coach, heißt es bei Alabama. Also alle haben da andere Namen für, aber es gibt Menschen, die dafür da sind, dass sie die Spieler psychologisch betreuen und seelisch betreuen. Und die haben das als großes Thema auch. Wie gehe ich um mit Kritik in Social oder auf Social Media und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Umgangsweisen der jeweiligen Spieler. Also bei den Bears, wo ich es am ehesten natürlich mitkriege, dass Jaquan Brisker ist jemand, der unheimlich aktiv ist auf Twitter, der alles kommentiert, der ist auch dadurch setzt er sich komplette Kritik aus, da er der einzige Starting-Spieler der Bears ist, der das so offensiv macht, kriegt er dann quasi den kompletten Hass ab, den manche Leute auf die Bears haben. Dann kriegt alles Brisker ab, so ungefähr. Und ich frage mich schon, wie der das wegsteckt. Aber er scheint das irgendwie sportlich zu nehmen. Aber das gibt's eben, ja, da gibt's eben auch Unterschiede. Aber ich glaube nicht, wie gesagt, ich glaube, am Ende liegt es daran, wie sorgt eine Franchise dafür, dass die Spieler so betreut sind, dass sie damit umzugehen lernen, wenn das der Fall sein sollte. Ja. Ich glaube allerdings nicht, dass es wirklich, also indirekt läuft es vielleicht so, dass der Druck über die Medien auf den Owner, der dann wiederum Druck auf die Head Coach ausübt. Ich meine, das gibt's, solche Fälle. Ich glaube aber, dass diese Boom-or-Bust-Diskussion vor allen Dingen am Ende eine psychologische Wirkung haben und nicht so sehr eine wirklich sportliche.
Ja, und da bin ich mir halt tatsächlich nicht zu 100% sicher. Jetzt sind natürlich die Las Vegas Raiders in dem Fall mit dem Owner Davis und mit Pete Carroll und Chip Kelly sind es drei alte weiße Männer, die alle die 70, glaube ich, schon gesehen haben. Das ist auf der einen Seite gut, weil sie wahnsinnig viel Erfahrung haben. Auf der anderen Seite haben sie aber auch nicht mehr so viel Zeit. Und ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, das ist meine Wahrnehmung, dass es eine größere Rolle spielt. Wie wird ein Spieler auch auf Social Media wahrgenommen oder was wird über ihn geschrieben im Hinblick auf, ich sag mal, eine Anpassung im Bereich der Spielzüge, die ich vielleicht auswähle. Und ich glaube schon, dass es ein Thema ist. Sagen wir es, vielleicht framen wir es mal so. Ich glaube,
dass
es ein Thema ist. Ja, glaube ich tatsächlich. Dass es wirklich ein Thema ist, weil man sich nicht abkoppelt. Ich glaube nicht, dass man so davon abgeht. Also jetzt will ich nicht Chip Kelly sagen. Chip Kelly, guck mal bitte auf Instagram. Da stehen drei
Posts. Ja, ja.
Und dann weißt du ja, was du zu tun hast. Da sind aber noch drei Läufe mehr über die Outside drin. Ne? Das kann der Ashton und dann hat er hier 43 Yards mehr. So glaube ich das nicht. Aber ich glaube schon, dass man sich auch als Franchise, auch als Multimilliarden-Dollar-Unternehmen nicht davon abkoppelt, was auf Social Media passiert. Denn auch die Las Vegas Raiders wollen Tickets verkaufen. Und das funktioniert nur, wenn Ashton Jeanty 100-Yard-Spiele produziert. Das ist da meine Ansicht.
Ja, aber ich glaube, jetzt vertauschst du Ursachen und also beziehungsweise der Kausalzusammenhang ist, glaube ich, ein anderer. Ich glaube, dass das Publikum stellt ja die gleichen Sachen fest, die der Coaching-Staff feststellt. Also wenn Ashton Jeanty einfach sehr wenig Yards macht oder sogar Minus-Yards im ersten Spiel, dann merkt man, okay, wir müssen am Run-Game irgendwas verändern. Das ist ja erstmal klar. Zu der gleichen Feststellung kommt dann halt jede Seite sozusagen. Und die eine artikuliert das halt innerhalb und fängt an, ihr Playbook anzupassen, damit er bessere Gelegenheit bekommt oder man macht mit der O-Line irgendwas anders. Irgendwas, man kann verschiedene Dinge tun, um einen Running Back mehr zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite hast du dann Social Media und die Presse, die das Gleiche dann auch fragen, die bei der Pressekonferenz sagen, ja, was wollen sie denn tun, um Ashton Jeanty mehr zu ermöglichen oder ihnen mehr Touches zu geben oder so. Das heißt, das ist ja eher so, dass der Fakt, dass er noch nicht so durchbrechen konnte, der ist ja da. Und da ja. Gehen halt die Seiten, packen dieses Problem an und am Ende können sich dann, hat man das Gefühl, auch das liegt daran, weil es diesen öffentlichen Druck gab. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube nicht, dass das wirklich dadurch ausgelöst wurde. Ich glaube, das ist zumindest bei jemandem Carroll, glaube ich, ist es oder Kelly ist, glaube ich, ziemlich egal, was da jetzt wirklich geschrieben wird, solange das nicht große Ausmaße annimmt. Also ja. ich habe, wie gesagt, deswegen gibt es diese Anpassungen. Ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwas mit dem Druck zu tun hat. Wie gesagt, bei den Spielern ist es eine andere Sache, aber beim Coaching, zumindest nicht bei Pete Carroll.
Das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Ich stelle jetzt einfach mal eine Gegenfrage. Was ist zum Beispiel bei den, das ist jetzt nicht das Thema Rookie, drei Spiele, Boom or Bust Thema, aber es ist, finde ich, ein vergleichbares Thema, was Leistung der ersten drei Wochen angeht und Reaktion darauf.
Ja.
Was ist beispielsweise New York Giants benchen Russell Wilson und lassen Jackson Dart in Woche 4 der regulären Saison starten? Das ist ja wiederum eine Reaktion Ja, man kann jetzt sagen auf sportliche Leistungen, aber glaubst du, dass es ausschließlich die sportlichen Leistungen waren, die dazu geführt haben, dass man jetzt in Woche 4 in einem Spiel, wo man weiß Gott nicht der Favorit sein wird gegen die ungeschlagenen LA Chargers, tatsächlich auf den Rookie Jackson Dart setzt?
Also sagen wir mal so, ich war überrascht, weil ich dachte, sie machen diesen Zwischenweg über James Winston nochmal. Dass sie direkt, also ich glaube, das ist schon eine Reaktion auf das, was sportlich passiert ist und auf die unstete Spielweise von Wilson, die er heute hat. Und ich glaube, dass gleichzeitig immer sowieso klar war, wir wollen Dart entwickeln. Also wir wollen es zumindest ausprobieren, ob er unser neuer Franchise-Quarterback werden kann. Und das geht dann halt Hand in Hand und ist, glaube ich, losgekoppelt von den Rufen danach, weil die Sehnsucht ist eine ähnliche. Das eine ist zu sagen, wir wollen diesen jungen Spieler entwickeln. Und das andere ist die Außenseite, die sagt, wir wollen diesen jungen, zu entwickelnden Spieler sehen, wie er sich entwickelt. Ja. Und damit decken sich die Interessen. Bleibt halt hitzig und es ist New York und es ist eine Stadt, die in der Sportpresse sehr aggressiv ist und sehr, sehr laute Töne spuckt. Es gibt eine große Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Medien. Das heißt, die müssen immer gucken, der Schärfere gewinnt. Das ist immer so.
Ja.
Und deswegen ist das da so aufgeheizt. Aber ich glaube nicht, dass Dable jemand ist, der... Also sag mal so, wenn Dable jemand wäre, der sich nach öffentlichen Dingen richten würde, hätte er Jakob Johnson in München für das Spiel aktiviert. Ja. Weil das haben wirklich selbst amerikanische Journalisten gesagt, was soll denn diese Scheiße? Wir spielen ein Spiel in Deutschland und du hast einen deutschen Spieler und lässt den auf der Bank. Ja. Noch nicht mal. Du lässt ihn noch nicht mal aktiviert. Und das heißt, da hast du gemerkt, wenn das schon in der New York Times steht und es interessiert Dable nicht, dann interessiert ihn auch nicht, was die Leute über also ich glaube nicht, dass das wirklich was mit dem öffentlichen Druck zu tun hat.
Ja, okay. Also das, ich sehe das tatsächlich, sehe das ein bisschen anders und ich weiß auch nicht, ob man Jackson Dart jetzt einen wahnsinnigen Gefallen tut. Ich habe da die Woche über länger mit Jan Weinreich auch drüber debattiert. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der auch sagte, letztlich ist es ja, im Grunde ist es ja ein Glück für Jackson Dart, auch für New York, weil er jetzt 31 Spiele Zeit bekommt, nämlich die 14 Spiele dieser und die 17 Spiele der kommenden Saison, ihn zu evaluieren. Die Frage ist natürlich immer die, und da hat der Jan ganz sicher einen Punkt, bis man wieder an den Punkt kommt, wo man sagt, jetzt müssen wir einen Franchise-Quarterback oder uns für einen Franchise-Quarterback entscheiden, weil wir dann an einer anderen Stelle in der Entwicklung des Teams sind oder der Franchise sind. Die Frage bleibt aber dennoch, geben wir Jackson Dart hier wirklich die Möglichkeit, sich zu entwickeln? Bei den Gegnern, die New York Giants jetzt haben werden, habe ich da meine argen Zweifel. Und ich habe einfach... wobei ich sonst kein negativer Mensch bin, aber hier das Gefühl, dass wir auch nach Woche 6, also in 3 Wochen, Bust-Schlagzeilen über Jackson Dart lesen werden können. Und das missfällt mir, sage ich mal so. Ne?
Aber glaubst du, schau mal, wenn die spielen jetzt gegen die Chargers, dann spielen sie die Saints. Saints ist definitiv gewinnbar. Dann spielen sie gegen die Eagles und gegen die Broncos. Wenn die jetzt gegen die Chargers, die Eagles und die Broncos verlieren. Es waren 3 Teams, die als durchaus stark gelten. Dann ist doch der Ruf danach zu sagen, es passt doch wahrscheinlich geringer, weil man sagt, naja gut, das sind doch sehr starke Teams, gegen die sie gespielt haben. Es waren sehr schwierige Spiele.
Und das sollte man meinen. Und ich glaube tatsächlich, nach dem, was ich jetzt hier über Ashton Genty gelesen habe, oder auch anderes Beispiel, wo ich gleich noch zu kommen möchte, Ladd McConkey, der im letzten Jahr noch als einer der 3 besten Wide Receiver aus der Rookie Class 2024 galt. Und jetzt nach den ersten 3 Wochen, wo es schon Rufe gibt, ob er nur noch der Wide Receiver Nummer 3 sei, aufgrund der Verteilung der Yards bei den LA Chargers, erscheint es mir dennoch möglich, dass man genau das tut. Und das Spiel gegen die Saints ist ja im Grunde jetzt schon, weil nach deiner Argumentation ist letztlich ja das Spiel gegen die Saints das Do-or-Die-Spiel, in welche Richtung geht Jackson Dart? Weil wenn sie 1-3 gehen, das Spiel gegen die Saints gewinnen, dann hat er noch eine Chance, dass man nicht den nächsten Ruf nach Jameis Winston zum Beispiel produziert, verliert er dieses Spiel, man möge sich das einfach nur mal kurz ausmalen, dass Spencer Rattler sein erstes Spiel gewinnt und dann auch noch gegen die New York Giants mit Jackson Dart, der vielleicht 2 Interceptions wirft, dann hast du diesen Mann nach 4 Spielen komplett verbrannt. Das ist zumindest etwas, was ich nicht in das Reich des Nebulösen stellen würde.
Das ist interessant, weil ich habe das Gefühl, jetzt sind wir selber gerade Boom or Bust Diskutanten, weil ich deine Einschätzung gerade viel zu krass finde. Ich finde das, und da habe ich das Gefühl, das ist genau das Problem. Ja. Wie sehr man, ich meine, das bedeutet, weißt du, letztendlich, ja, hat es nicht mal Belichick sogar gesagt, der irgendwann mal so irgendwie sowas, selbst 0-5 bedeutet gar nichts. Oder irgendwie so ein Satz. Ich krieg's nicht ganz zusammen, das Zitat, aber dass letztendlich am Anfang die ersten Spiele nicht alle zu gewinnen und ein junger Quarterback, das bedeutet eigentlich gar nichts. Und dass es natürlich diese Stimmen geben wird und gerade in New York. Und ich meine, es ist ja immer so. Das sind diese Medien, das Absurde ist ja, diese Boom-or-Bust-Diskussionen werden eigentlich ganz klassisch von Printmedien vorgegeben oder lokalen TV-Stationen, wappen dann irgendwie in den National Mainstream und landen halt vor allen Dingen auf Social Media und werden da halt breit gekaut und zertreten und dann aber das sind dann immer diese, du merkst halt wirklich an den Märkten daran, ob das auch wirklich, wie groß das Thema wird. Also in Chicago ist das immer ein Riesenthema, in New York ist es immer ein Riesenthema.
Ja.
Aber bei anderen Märkten ist das gar nicht so ein Riesending. Und deswegen habe ich immer das sind irgendwie Phantomdiskussionen, ob Jackson Dart wirklich verbrannt ist. Ich glaube, das sagt überhaupt nichts aus über die sportlichen Qualitäten und Möglichkeiten und Fähigkeiten, die da sind. Ich glaube nicht, wofür ist der verbrannt? Für was?
Ich glaube, dass es ihm schwerer fallen wird. Also in der Wahrnehmung, bitte, das, um das jetzt auch klar zu machen. Ich halte von dem Jungen eine ganze Menge. Alles gut.
Ja.
Also nicht, dass es hier irgendwie falsch rüberkommt. Nicht ich sage, wenn er 0-4 geht in diesen Spielen, dann kann er nichts mehr werden. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um die Wahrnehmung seiner Person und um die Wahrnehmung seiner Fähigkeiten. Und ich glaube, dass man ihm einfach keinen Gefallen tut, dadurch, dass man ihm quasi das Loch, in das er fallen könnte, schon vorgräbt.
Aber was ist wichtiger?
Ja, was wichtiger ist?
Die Außenwahrnehmung?
Weil wir beide wissen, wie groß die Wirkung der Außenwahrnehmung ist heutzutage. Und da gibt's ein Twitter und da gibt's ein Instagram und da gibt's Klicks. Und er ist einfach so schnell runtergeschrieben, sage ich mal. Wenn du mich fragst, ob der Junge auch sich, natürlich wird der Spiele brauchen, natürlich muss er sich an die Geschwindigkeit dieses Spiels gewöhnen. Nur ich glaube, dass man es ihm nicht in der Form mehr gestattet oder gestatten kann am Ende des Tages, wie man das vielleicht vor 5, 6 Jahren noch hätte tun können, wo ein Josh Allen sich beispielsweise aus einer vielleicht eher Interception-lastigen ersten Phase noch befreien konnte, weil er immer Flashes gezeigt hat. Man konnte an ihm festhalten, man hat an ihn geglaubt. Und ich weiß halt nicht, ob es das heute in dieser Form noch gibt, dass man dieses Verzeihen ist, glaube ich, mein Thema. Ich möchte das gerne tun. Und meine Wahrnehmung ist, dass durch die Bedeutung von Social Media das Thema ich verzeihe auch oder ich möchte eine Entwicklung erleben, an deren Anfang auch ein stetes Scheitern stehen kann, woraus sich aber ein Lernen entwickelt, woraus sich Leistungen entwickeln, die ich auch als Rezipient dieses Sports ja durchaus erwarte. Also auch ich habe ja eine Erwartungshaltung und ich bin bereit, das langsam anzugehen. Das kann ich von mir sagen, das möchte ich gerne tun und das habe ich auch in vielen Fällen. Ich weiß nur nicht oder habe das Gefühl, dass man Jackson Dart einfach keinen Gefallen tut, wenn man das jetzt macht, was man tut.
Ja, aber ich glaube, dass es für ihn wichtig ist, Erfahrung zu sammeln und natürlich wäre das besser, wenn er irgendwo auf der Bank sitzt. Ich hätte es auch nicht, also ich habe nicht alle Einblicke, aber rein intuitiv hätte ich das jetzt auch nicht getan. Ja, ich habe mich schon, wie gesagt, gewundert. Oder wenn man dann schon mit Wilson nicht happy ist, wozu habt ihr denn James Winston? Dann nimmt doch den rein und lasst ihn dahinter ein bisschen lernen. Aber vielleicht, wer weiß, was da quasi die Hintergründe sind, welches James Winston nicht der Quarterback, mit dem man vielleicht hätte man zu viel ändern müssen. Und bei Dart ist vielleicht die Ähnlichkeit zu Winston näher und dass man es deswegen dann lieber dann doch so macht und Winston bleibt halt wirklich der Backup. Und man wird jetzt Wilson noch traden. Also ich weiß es nicht. Aber die Sache ist, was ist, weißt du, das ist ja, Josh Allen ist ein Beispiel. Josh Allen wurde in den ersten 2 oder 3 Seasons, glaube ich, ne? Der wurde ja auch, der Bust. Das war irgendwie, schon als Draftpick war es so, ja, naja, und es gab sehr viel Kritik daran. Er hat am Anfang auch Interceptions geworfen, wie Wahnsinn. Und es ist so, und man hatte auch so das Gefühl, okay, das geht gar nicht. Und die Diskussion war auch da und er wurde auch schon abgeschrieben. Und heute ist er natürlich einer der Top 5 Quarterbacks, ohne Diskussion. Und deswegen glaube ich, dass diese Diskussion hat am Ende nichts, also es hat nichts bewirkt. Es hat keinerlei Einfluss genommen auf irgendwelche sportlichen Entscheidungen. Es bleibt am Ende daran, wie geht der jeweilige Spieler damit psychologisch um.
Ja, und wie geht es, glaube ich, damit um? Und bist du ein gewachsenes Team, sage ich mal, an der Stelle? Jetzt waren die Bills damals leidlich erfolgreich. Das kann man sich heutzutage ja kaum noch vorstellen. Mhm. Aber das stimmt schon, ja. Josh Allen ist definitiv ein Beispiel, wo man sehen kann, dass es sich lohnt, in langen Linien zu denken.
Ja.
Hundertprozentig. Und ihm eben, aber er hat ja auch Flashes gezeigt. Also man hat ja durchaus gesehen, wohin die Reise durchaus gehen kann, wenn er die Interceptions abstellt. Und letztlich, wenn man ehrlich ist, hat er sie auch erst in der letzten Saison so richtig abgestellt. Sonst war er immer vorne mit dran bei den Interceptions, die er geworfen hat. Bei aller Großartigkeit, die ihn aber auch sonst ausgezeichnet hat. Und ja, natürlich, Josh Allen ist ein absolutes Beispiel, wo das positiv verlaufen ist. Wir haben ja auch noch andere. Wir haben ja auch noch Sam Darnold.
Ja,
gerade zumindest, aber auch da jetzt Vorsicht, der aber im letzten Jahr zumindest, nachdem er aus einer desaströsen Lage bei den New York Jets gar nicht funktioniert hat und in einem Umfeld bei den Minnesota Vikings letztes Jahr 14 Spiele gewonnen hat, 9 davon One-Score-Games. Natürlich hat das etwas mit Surrounding zu tun, mit der Umgebung, mit dem, was gibt der Trainer mir an Sicherheit auch. Und der Junge ist aus dem Loch wieder hervorgekrochen, war aber davor schon verschrien. Und ich glaube, ich kenne eigentlich nur eine Person, die vor der letzten Saison gesagt hat, dass Sam Darnold ein guter Quarterback sein kann in Minnesota, und das ist der Valentin Rödiger gewesen. Alle anderen haben ihn dafür verlacht. Ja, ja. Es gab eine Ein-Sterne-Quarterback-Diskussion in einem guten deutschen Podcast, und Valentin Rödiger hat immer dagegen gehalten und hat gesagt, nee, Freunde, warte mal ab, der kann das werden. Und die Victory Lap, auf der bewegt er sich heute noch zurecht. Und wie man sieht, jetzt ist Sam Darnold ja bei den Seattle Seahawks und hat auch da natürlich hat man hier und da mal Aussetzer, alles prima, alles gut, aber hinter der O-Line und wie er das Spiel gemanagt hat, gezeigt, dass dieses, wo wir jetzt schon mal auf das Thema Boom or Bust kommen, wo man das durchaus differenziert betrachten muss, glaube ich. Und es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt ein Surrounding. Und
bei
Sam Darnold zum Beispiel oder bei Baker Mayfield, was er noch in der Wahrnehmung her noch eine viel krassere Story ist, gibt es eben nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt die Umgebung und es gibt die Confidence, die so ein Quarterback, gerade Quarterback-Position, die so ein Quarterback dann in sich trägt. Und am Ende, wie du völlig richtig gesagt hast, ist es der Spieler selbst. Es ist der Umgang mit Kritik, mit Druck und mit dem Thema, möchte ich das? Wie sehr möchte ich das? Wie viel gebe ich dafür? Und wenn dann die Dinge zusammenkommen, dann kann das auch funktionieren und dann kann auch aus einem als Bust verschrienen Spieler ein sehr, sehr veritabler und eher boomiger, wenn ich das so nennen darf, Spieler werden.
Boomiger ist ein schönes Wort. Boomiger,
ja genau. Ich weiß auch, ich habe auch gerade gezögert, als ich das Wort vor mir sah, dachte ich, das führt zu Verwicklungen, aber so ist es gar nicht gemeint.
Ja. Worauf diese Boom-or-Bust-Diskussion definitiv eine riesige Wirkung haben, ist Fantasy Football.
Ja.
Und da hast du ja dich ein bisschen reingearbeitet und auch ein Gespräch geführt.
Ja.
Und ich wollte mal so fragen, was du so aus deinen Gesprächen und deiner Recherche so so mitgenommen hast, weil da bin ich, ich muss hier, also an dieser Stelle eine kurze Erklärung. Ich kreise seit Jahren um Fantasy Football herum und habe es nie getan, weil ich irgendwie die Zeit nicht dafür habe. Ich krieg das nicht gebacken und deswegen habe ich von Fantasy Football und den Dynamiken drumherum überhaupt keine Ahnung. Und ich habe es nie aktiv gemacht, weiß aber, dass viele immer davon schwärmen und man lernt so viele Details kennen, irgendwelche Spieler, das glaube ich alles. Irgendwann werde ich das mit Sicherheit mal tun, aber irgendwie bin ich bisher nicht dazu gekommen. Aber da ist natürlich das ein viel größeres Thema, weil die Leute emotional werden, weil sie in irgendwelchen Ligen sind mit Freunden oder mit Arbeitskollegen. Und wenn da ein Spieler, den sie gedraftet haben in ihr Team, wenn der nicht richtig funktioniert, werden manche Leute richtig sauer.
Richtig fuchsig, ganz genau. Ja, ich hatte das große Glück, ich konnte mit Andri sprechen. Andri ist einer von drei Mitgliedern der Football Broadcasters. Sie haben auch einen hervorragenden Podcast. Es sei hier an dieser Stelle auch wirklich von Herzen empfohlen. Andri, Rocky und Sven aus der Schweiz. Schweizer Jungs, die machen das. Andri spielt selber in 14 Ligen, wie er mir gestern verraten hat. 14, 1-4, 2x7. Ich spiele eben übrigens genauso wenig Fantasy Football wie Tristan das tut. Deswegen haben wir gedacht, holen wir uns doch einfach Expertise von einem doch sehr, sehr guten deutschsprachigen Podcast an dieser Stelle einmal. Und Andri spielt seit 2018 Fantasy Football, ist quasi genau gleich eingestiegen, auch in die NFL. Zumindest tiefer eingestiegen, wer mir erzählt hat, hat dann klein angefangen mit einer kleinen Liga und durch schnelles Wachstum hat sich dann dafür interessiert, Statistiken gewälzt, Analyse betrieben und ist dann relativ schnell dazu übergegangen, 2020 diesen Podcast zu starten. Und der hat mir geantwortet, ich habe ihn gefragt, wie siehst du das, Erwartungshaltung gegenüber Rookies, gerade gegenüber First- und Second-Round-Talenten, hat es da eine Entwicklung gegeben? Und er hat mir eine differenzierte Antwort gegeben, die uns jetzt nach unserer Diskussion nicht weiter überrascht. Aber er hat gesagt, dass es unter den Experten, also unter den Fantasy-Experten, wenn man das so nennen darf, das hat sich nicht groß verändert. Das, was sich verändert hat durch Social Media, vor allen Dingen durch Hot Takes, ist tatsächlich die Wahrnehmung von außen. Also es ist absolut extrem gesteigerte Erwartungshaltung, die daher rührt, dass immer mehr Hot Takes rausgehauen werden. Und dass Statistiken nach Woche drei veröffentlicht werden, er hat das so genannt, dass es im Grunde total banal und lächerlich ist, aber eben Reichweite erzeugt. Und das Beispiel, was ich eben schon bringen wollte, ist ja Ladd McConkey, letztes Jahr ein Top 3 Wide Receiver der LA Chargers, also ein Top 3 NFL Rookie bei den Wide Receivern, der in diesem Jahr in den ersten drei Spielen nur die drittmeisten Yards gefangen hat, was schon bei Social Media Kontroversen erzeugt hat. Und er hat mir das so erklärt, dass Keenan Allen, der jetzt mit dazugekommen ist zu den LA Chargers, sehr gut funktioniert in diesem System, in diesem Offensivsystem der LA Chargers und Quentin Johnson einfach die Bälle nicht mehr fallen lässt, die er im letzten Jahr noch fallen gelassen hat, sprich schon zwei sehr lange Touchdown-Drives gehabt hat und dadurch eben Ladd McConkey allein wegen der Philosophie, wegen der Offensive-Philosophie der LA Chargers einfach jetzt im Moment nur die drittmeisten Yards hat. Und dann schon gibt es tatsächlich diese Bust-ähnlichen Diskussionen auf Twitter, auf Instagram, obwohl es immer noch ein herausragend guter Receiver ist. Nur weil er die drittmeisten Bälle gefangen hat, versucht man ihn direkt in so eine Region zu pushen, wo er im Prinzip nicht hingehört. Ne? Ein anderes Beispiel, wir sprachen über Marvin Harrison Jr., der auch ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, für dieses Thema ist. Ne? Da sagte André, er hatte den letztes Jahr auch als Wide Receiver 1 bei Arizona natürlich gesehen, aber er hat auch gesagt, im Grunde war die Erwartungshaltung von außen so, dass wenn er unter 1000 Yards für die Saison macht, dann wäre er nicht gut. Und das ist natürlich im Grunde eine Erwartungshaltung, die mit der Offensive und mit dem Playstyle der Arizona Cardinals gar nichts zu tun hatte. Er hat ihn also unter 1000 Yards ausgestattet, so nennt man das, wenn man das prognostiziert quasi in Fantasy Football, hat sich dafür einiges an Rant abgeholt, hat aber am Ende des Tages recht. Das jetzt einfach nochmal so zu diesen beiden Beispielen dazu. Ne? Ich habe ihn dann des Weiteren gefragt, ob er da unterscheidet, ob er sich auf quasi NFL aus Fansicht und aus Fantasy-Football-Sicht, ob das bei ihm einen Unterschied macht, wie er das Spiel sieht beim Thema Boom or Bust. Im Prinzip hat er gesagt, ist da kein großer Unterschied, und er hat mir das folgendermaßen erklärt. Jetzt nur mal in den Kontext gebracht, bei Boom or Bust, wenn ein Quarterback 10 Yards rusht, gibt es dafür einen Punkt. Wenn ein Quarterback für 25 Yards passt, gibt es auch einen Punkt. Das heißt, seine Wahrnehmung von Quarterbacks, jetzt nur als Beispiel mal genommen, ist, wenn du eine hohe Rushing Upside hast, das heißt, du hast einen Quarterback, der sehr viel auf dem Boden Yards erläuft, gibt er dir im Zweifel mehr Punkte als ein Quarterback, der vielleicht in seiner Pocket steht und Pässe verteilt. Deswegen, das war so sein Beispiel, deswegen, das wäre jetzt mal interessant für uns hier, Anthony Richardson, der Quarterback der Indianapolis Colts, der im Moment gebencht ist für Daniel Jones, ist aus NFL-Sicht, ich glaube, da stimmen wir vermutlich überein, auch wenn wir darüber reden, ob wir das nach dieser Zeit schon tun sollen, ist aus NFL-Sicht sicher ein Bust. Für Fantasy gilt er allerdings durchaus als veritabler Erfolgskandidat. Einfach, weil er so viel am Boden erledigt. Und wenn er mal die Pässe trifft, dann ist es halt direkt mit großen Punkten versehen, was er dadurch erreicht.
Das heißt,
und hast du aus Fantasy-Sicht, ja, ist es einfach ein besserer Spieler. Das ist diese verrückte Definition an der Stelle. Ne?
Das heißt, die Emotionen, die sich ableiten von Fantasy-Football, Ultras, wie ich sie jetzt mal nennen, also sind ja nicht alle so. Also die meisten Fantasy-Football-Spieler sind ja freundliche Gesellen, aber halt, es gibt eben diese paar, die dann anfangen, diese Spieler anzuschreiben auf Social Media und oder zu markieren oder wirklich so Videos auf TikTok zu machen, wie scheiße doch der und der ist und was das hier alles gekostet hat und Fantasy Points. Es gibt so ein Interview mit DJ Moore, wo der dann irgendwann mal erzählt, dass jemand ihn auf dem Flughafen wütend irgendwie angeschissen hat, weil er irgendwie irgendwelche Fantasy-Punkte wegen ihm nicht bekommen hat. Ja. Und er dann auch so sagte, das ist mir vollkommen egal, was mit eurem Fantasy-Football ist. Ja, das sagt es dann so ganz deutlich, wo er dann auch wieder für Hate abgekriegt hat auf Social Media. Aber das ist ja das Ding an Social Media oder an ja leider auch großen Medien heutzutage, dass das Negative natürlich immer überwiegt. Und jetzt hier so ein Beispiel, was du genannt hast, zeigt ja auch, dass das auch im Falle von Fantasy Football auch noch höchst irrational ist, weil die Regeln natürlich andere sind als jetzt die realen Bedingungen des Spiels waren. Ich wusste das nicht. Was du mir gerade beschrieben hast, ist ja faszinierend. Also dann suchst du ja Quarterbacks komplett nach anderen Kriterien aus, als es jetzt als ein Team das eigentlich tun würde. Und das führt natürlich zu dieser Schieflage. Was ich mich, um jetzt nicht, also ich würde das gar nicht noch weiter tief reingehen in Fantasy Football, weil ich glaube, dass wir das irgendwann nochmal als Thema haben werden, diese Fantasy Football Culture, weil das wirklich ein ganz eigenes Ding ist. Aber interessant ist, dass ich das Gefühl habe, dass das wahrscheinlich in vielen dieser Boom-or-Bust-Diskussionen, die sich dann so laut bahnbrechen, dass das so oft der Kern dessen ist, dass viele Leute emotional berührt sind und zornig sind, weil sie damit halt was ganz anderes verbinden, nämlich etwas aus ihrem Privatleben. Dass sie unbedingt gegen ihren Schwager oder gegen ihren Arbeitskollegen, den sie nicht mögen oder so, unbedingt gewinnen wollen und denken, sie haben da den Superspieler gezogen und er ist es dann nicht und so. Ja. Und dass sich das überträgt, genau, in solche Dinge, dass da manchmal diese Emotionalisierung herrührt.
Ja, was auch noch zu bedenken ist, das werfe ich aber nochmal kurz ein, weil das, glaube ich, Dinge auch erklärt, warum Statistiken auch nach 3 Wochen schon interessant sind, was auch mir nicht bewusst war. Die Fantasy-Saison geht im Prinzip nur bis Woche 14. Bis Woche 14 von 18 musst du dir deinen Playoff-Spot gesichert haben mit deinem Team und dann kommen 3 Wochen Playoffs. Okay. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Das heißt, nach 3 Spielen ist eine Fantasy-Liga im Prinzip schon nahezu bei einem Viertel der Saison. Und dann musst du natürlich deine Adjustments machen. Darum geht's. Und deswegen, es war ein komplett faszinierendes Gespräch. Auch da ganz großes Shoutout an alle drei Jungs. Also André hat wirklich für die drei gesprochen. Das hat er auch immer wieder klar gemacht. Er hat gesagt, die negativen Kommentare zu deren Ausdetten würden sich in Grenzen halten, weil die Football-Broadcasters tatsächlich sagen, okay, wir machen von Beginn an keine Hot Takes. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Es geht einfach immer darum, wir gehen nach dem most likely outcome. Und dann kannst du ja im Grunde nur ausdetten und sagen, das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, wie etwas funktioniert. Eine Sicherheit hast du selbstverständlich nie, weil du nicht weißt, ob nach drei Spielzügen dein Wide Receiver Nummer 1 mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz humpt.
Ja gut, das ist klar.
Bist du komplett kaputt an der Stelle. Ne?
Also und schon sagt, kannst.
Ja, es gibt durchaus scharfe Kritik. Allerdings, so nimmt er das wahr, spielt sich das fast ausschließlich noch auf einer Ebene statt, die wirklich dann bei Twitter, wo es dann untereinander geht. Aber sie als Fantasy-Produzenten, sage ich es mal, sind da nicht unbedingt Gegenstand des Hasses, sage ich mal.
Um es mal ja, natürlich nicht. Ja. Und das ist eben, genau, die Frage ist eben, wie sehr bleibt das dann auf Twitter oder wie sehr wird es dann größer? Weil es ist halt ein Riesenunterschied, wenn 100 Leute was auf Twitter schreiben, so dann ist ein Artikel in der New York Post ist schlimmer. Und das ist ein gutes altes Printmedium, aber da habe ich das Gefühl, das kann viel mehr natürlich die Stimmung in der ganzen Stadt beeinflussen. In Twitter ist ja so ein seltsamer, also vor allen Dingen seitdem es X heißt und es ist ja ein noch schlimmerer Sündenpfuhl an Negativität geworden, die dort belohnt wird und aber letztendlich hat das trotzdem nicht diese gesellschaftliche Wirkmacht, die wir dem immer zuschreiben, meiner Meinung nach. Und das liegt nur daran, dass die sogenannten Eliten oft dann selber auch da sind und das halt so mitkriegen. Aber ich glaube immer noch, dass der New York Post, wenn die Daniel Jones zerrissen hat in der Vergangenheit, dann hat das auf die New Yorker Bevölkerung da die Stimmung natürlich viel größeren Einfluss.
Und da kann man jetzt ja fast sagen, zum Glück.
Und ja, zum Glück, weil da immerhin noch ein paar Redakteure sitzen, aber die New York Post ist jetzt auch nicht gerade ein Kind von Traurigkeit.
Ja.
Von daher, die können das schon auch sehr, sehr gut jemanden jagen. Aber ich finde, die Frage, um wieder darauf zurückzukommen, nämlich um das wieder größer zu ziehen, diese Linse, was ist denn das übergeordnete Thema, was da eigentlich drin liegt? Also, wir beobachten das ja nicht nur beim Football, sondern wir sehen ja überall, auch in anderen Sportarten, wo dann Trainer irgendwie dauernd ausgetauscht werden, wenn sie irgendwie mal ein Spiel oder zwei Spiele verlieren oder wir kennen das von ganz vielen anderen Lebensumständen, von Berufsleben. Jeder kennt das, dass irgendjemand auf jemanden ruht, ganz viel Hoffnung und dann löst sich das nicht sofort ein und dann gibt es heute, meinem Eindruck nach, Gott, meine Grammatik, eine komplette, also so eine Ungeduld, sich jetzt etwas entwickeln zu lassen und es gibt so eine Bereitschaft und eine Lust an, ob es eine Lust an der Zerstörung gibt, ob wir wollen ja immer auch Leute scheitern sehen, wohnt ja jedem Drama inne, also so erzählen wir Geschichten seit tausenden von Jahren.
Ja.
Aber ist es einfach, dass wir als Menschen gerne beim Scheitern zuschauen, weil wir uns dadurch ein Stück besser fühlen, weil wir selber auch immer wieder scheitern und weil wir auch hoffen, durch die Erfahrung zu lernen, wie wir nicht scheitern. Das ist ja wahrscheinlich das, was da dahinter steckt.
Also da sind wir tatsächlich einer Meinung, so wie du es beschrieben hast. Ich nehme das auch so wahr, auch in der Gesellschaft, auch im beruflichen Umfeld, wie du es gesagt hast. Also ne, ich würde dir genauso gehen in deinem Beruf, da vielleicht nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, weil es ja nicht einem vorgegebenen Rhythmus entspricht, wie du mit Menschen zusammenkommst. Aber wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich bin Kundenberater bei Stadtwerken. ich bekomme einen neuen Kollegen und ich habe immer den Eindruck, nach 48 Stunden ist die Schublade für diesen armen Menschen bereits geöffnet. Der Mensch steckt schon drin und viel Spaß beim Wiederrauskommen. Das ist meine Wahrnehmung, die ich in den letzten Jahren gehäuft. Tatsächlich, so habe ich das in den letzten Jahren häufiger mal wahrgenommen, dass man niemandem mehr, auch Führungskräften, mitunter nicht zwingend einräumt, einfach auch mal. Früher gab es diese 100-Tage-Regel.
Ja.
Ne? Jemand hatte 100 Tage Zeit, wenn er eine Führungsposition übernommen hat, ob er jetzt Bundeskanzler ist oder Vertriebschef, wie auch immer, hat 100 Tage Zeit bekommen, sich an diese neue Position zu gewöhnen, sich einzugewöhnen, klarzukommen, zu gucken, was habe ich da. Und ich habe als Mitarbeiter die Chance, diesen Menschen auch die Chance einzuräumen, anzukommen und gucken, wie wir miteinander agieren und klarkommen. Und meine Wahrnehmung ist schon in den vergangenen Jahren, würde mal sagen, so in den letzten 10 Jahren gibt es da einen sehr deutlichen Wandel zu, was in den ersten 48 Stunden oder lass es 14 Tage sein, nicht rund läuft, das läuft nimmermehr. Das macht die Sache tatsächlich, es verengt ja auch den eigenen Blick am Ende des Tages. Also ich habe eine Erwartungshaltung, die ist wahnsinnig hoch und im Grunde lasse ich aber gar nicht zu, dass jemand dieser Erwartungshaltung entspricht.
Ja, ich hab das, also natürlich erlebst du das beim Film, gibt es das auch. Also es gibt auch dieses Sprichwort, du bist immer nur so gefragt wie dein letzter Film.
Ja.
Und das hat Leute, wenn du einmal einen Film abgeliefert hast, der unter den Erwartungen blieb, inwiefern die auch aussahen, das kann Quoten, Kinotickets oder einfach nur Kritiken sein, das ist ganz unterschiedlich. Und wenn das aber das nicht erfüllt hat, ist das oft so, dass du zumindest mal für diese Firma oder für diese Ecke, wo du diesen Film gemacht hast, bist du erstmal verbrannt und dann musst du woanders hin. So ist das oft, nicht immer. Es gibt auch Gegenbeispiele, wo man Leute sich auch entwickeln lässt. Also ich bin selbst ein Gegenbeispiel. Ich bin bei einer Krimireihe vor 10 Jahren eingestiegen mit einer Tagesrolle. Und diese Figur kam dann so gut an, dass sie immer wieder immer größer wurde über die Jahre. Und jetzt bin ich quasi Nummer 2 in einer Samstagabends ZDF-Krimireihe. Und das fing mal, diese Rolle war mal ganz klein. Und da ist es wirklich so passiert, dass man weiß gar nicht so genau, wer das, also du kannst das nicht in einer Person festmachen, aber da hat quasi eine Produktionsfirma hat irgendwie erkannt, da liegt Potenzial und hat das immer weiterentwickelt, immer wieder geguckt, wie viel können wir noch mehr gehen, mehr. Aber so langsam und dann ist es so gewachsen. Da gibt es Gegenbeispiele, aber auch zuhauf von Leuten, die irgendwo drin sind und eine Hauptrolle in der Serie, das ist das größte Problem. Wenn du eine Hauptrolle in der Serie hast und diese Serie floppt, dann hast du ein Problem als Schauspieler. Dann wird das an deinem Gesicht festgemacht. Und dann brauchst du ein paar Jahre, bis das wieder vergessen ist. Ja. Und dann kannst du was Neues anfangen. Das ist tatsächlich so. Und das sind da gibt es Berührungspunkte, weil es natürlich auch beides in der Öffentlichkeit stattfindet und beides von Medien besprochen wird. Und daher kenne ich diese Mechanismen eben auch aus dem eigenen Erleben. Oder ich habe das auch erlebt, am Theater wurde ich in Hamburg niedergeschrieben von einem Blatt. Und die mochten mich aber nicht. Da kam ich nicht gegen an. Die fanden alles von mir scheiße. Und da wurde ich immer aus diesem ganzen Ensemble besonders hervorgehoben und auch irgendwie gesagt, wie scheiße ich aber gewesen wäre. Und das sind so Sachen, ja, das ist ja halt dann auch so eine Stadtpresse. Das ist ja, total.
Jetzt kann man drüber lachen, ne?
Ja. Ja, jetzt kann man drüber lachen, aber damals war es echt scheiße. Und ich war halt einfach ein Spieler von vielen in einem Ensemble, in einem Theater. Also es gibt durchaus da Ähnlichkeiten. Und ich war halt, ja, also sie haben dieses Haus eh nicht gemocht damals, aber ich war halt auch immer so einer von denen, der es oft abgekriegt hat. Und das gibt's halt manchmal. Und da ist es wirklich an dir, wie du sowas auffasst, wie du damit umgehst. Mich hat's resilienter gemacht, aber das war ein Kampf. Es hat auf jeden Fall gedauert, bis ich diese Resilienz irgendwie da entwickeln konnte.
Da sind wir ja auch tatsächlich, also nur um das nochmal zu nehmen, ne? Im Grunde hast du gerade Baker Mayfield beschrieben oder Sam Darnold, ne? Also da sind wir wirklich wieder. Und da sieht man, wie nah das am eigenen Leben ist, wirklich. Du sagst es ja auch immer so gerne, ne? Wenn wir uns unterhalten, wie nah Football und das Leben eigentlich zusammengehören. Also,
ja, das ist
im Grunde eins.
Die NFL ist eine Geschichtenmaschine und das ist immer das, was ich, eine Erzählmaschine, sage ich immer. Das ist so, das ist wie alte Dramen und sonst was. Du kannst halt daraus immer was lernen und ablesen fürs Leben. Es ist einfach so. Egal wie kitschig das klingt. Aber ich finde, Baker Mayfield und solche, das ist prima. Du kannst super daran sehen, wenn alle mich scheiße finden. Ich weiß aber, dass ich etwas kann. Dann mache ich so lange an meiner Stelle, wo ich bin, weiter, bis sich das durchsetzt.
Ja.
Und das passiert meistens auch. Du darfst ja nur nicht irgendwie versuchen, auf 100 Hochzeiten zu tanzen. Du musst, wenn du überzeugt bist von etwas, musst du es einfach durchziehen.
Ja.
Und das klappt dann tatsächlich häufig. Und ja, das kann man auf jeden Fall von NFL lernen.
Ja.
Definitiv. Sag mal, als Endfrage, inwiefern sind wir beide in unserem Privatleben oder in unserem Podcastleben, inwiefern sind wir Teil von solchen Boom-or-Bust-Mechanismen und Diskussionen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt da heute in ein schönes Loch gegraben. Jackson-Dart-Thematik. Alles gut. Ich glaube, die Frage meinst du, wenn ich so etwas like, obwohl ich es eigentlich gar nicht als liken meine, sondern ich möchte gerne sagen, dieser Artikel könnte wichtig sein, um darüber zu diskutieren, ob ich dann schon Teil dieser Boom or Bust bin. Ich sag mal so, auch ich neige dazu, Bewertungen vorzunehmen. Und ich nehme bei mir selber wahr, dass ich das mitunter zu früh tue. Klare Selbstkritik an mich selber, definitiv. Ich hoffe aber, das müssen andere beurteilen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, so selbstreflektiert zu sein oder sein zu wollen, das auf jeden Fall, aber auch zu sein, dass es mir zumindest auffällt und ich dann, und ich im beruflichen Kontext tue ich das gerade an einer interessanten Stelle, durchaus auch mich zurückzunehmen und zu sagen, okay, du hast hier ein Urteil gefällt, reflektiere bitte mal, ob das tatsächlich zutrifft oder ob du da jemandem nicht Unrecht tust. Insofern würde ich sagen, also jetzt im privaten und beruflichen Kontext, in dem hauptberuflichen Kontext nennen wir ihn mal, Selbstreflexion wichtig, elementar wichtig, auch als Vorleben für Kinder, die wir ja beide haben. Da habe ich das in Bezug auf die NFL in der Form immer tue, ich fürchte und vermute, weiß nicht, ob das was mit dem dort verdienten Geld zu tun hat, aber da bin ich manchmal etwas restriktiver, sag ich mal. Das ist jetzt meine Selbstkritik. Weiß nicht, wie geht's dir da?
Weißt du, wo ich das gemerkt habe, dass ich diesen Mechanismus voll, ich bin da voll reingefallen, und zwar bei diesen Division-Previews, die ich dieses Jahr mitgemacht habe, zum ersten Mal für die Footballerei. Ja. Und da habe ich auf einmal mir selber zugehört, wie ich irgendwie über Menschen so schnell urteile. Weil du musst relativ schnell Urteile fällen über ein Team. Du hast die verschiedenen Abteilungen, die verschiedenen Positionsgruppen und denkst, okay, die sind nicht gut. Und dann fängst du irgendwann an, im Vokabular radikaler zu sein. Irgendwie dann sagst du, die O-Line ist schlecht. Und allein das, also wenn man das mal richtig objektiv betrachtet, eine NFL-O-Line als schlecht zu bezeichnen, ist eigentlich kompletter Unfug. Das sind die Besten der Welt, trotz allem. So. Und natürlich aber, weil du die untereinander abwiegst, passiert dir so ein Wort. Und da ist mir aufgefallen, dass ich dann auch dann dieses Ding falle, dass ich Spieler negativ beschreibe. Ja. Und das hat mir dann, das ist mir am Ende habe ich versucht, das irgendwie in der letzten Hälfte oder so zu reduzieren. Das ist mir nicht immer gelungen. Und das war eine interessante Erfahrung. Und da habe ich gemerkt, oh, das will ich gar nicht.
Ja.
Und da werde ich in Zukunft, wenn es um Spieler geht, also werde ich versuchen, darauf mehr zu achten, auf jeden Fall.
Das klingt wahnsinnig spannend. Und Tristan, wir hatten ja das Glück, wir durften ja die NFC East, durften wir ja beide dort auftreten. Da erinnern wir uns noch dran, ne? Du mit den Giants, ich mit den Eagles. Und daher auch ich ja zumindest einen kleinen Teil dieser Erfahrung gemacht. Gut, du hast sie 8-mal gemacht, ich 1-mal. Aber ich weiß, was du meinst. Und wenn du jetzt reflektierst, dass du aber im Grunde als der giltst oder auch immer so beschrieben wurdest und es ja auch bist, der eher dazu neigt, Dinge positiv zu sehen oder zuversichtlicher bei Teams zu sein, die in der allgemeinen Wahrnehmung als negativ oder als schlecht in Anführungszeichen wahrgenommen werden. Wenn du dir das dann überlegst und das deine Selbstreflexion ist, dann weißt du, wie harsch am Ende des Tages ja diese Urteils, diese Urteilsfähigkeit oder dieses Urteilen an sich in der Social-Media-Welt vorangeschritten ist.
Everybody was counting us out this week, but I knew I had him as my safety blanket, and I really trusted the receivers and tight ends too. Like, we have a lot of reps together. I don't really pay attention like too much to it. I don't really do like social media that much, but Kyle like came up to me and he was pissed about it. So he's like, dude, I can't believe like they moved us like underdogs again or whatever more. And I'm like, I don't know what that means really, but like, yeah, let's go kill him, you know? So he was pissed about it. I was like, yeah, I'm pissed too. So
was uns jetzt noch bleibt, ist Danke zu sagen. Danke, dass ihr hier heute so zahlreich zugehört habt, hoffentlich zahlreich, für Episode 4 des Sideline-Podcasts. Ja, ihr wisst, die drei vorigen Folgen sind unter dem Feed der Footballerei ja jederzeit abrufbar und auch noch bewertbar. Ne? Macht das also gerne bei Spotify. Danke, danke für die wieder sehr zahlreichen Kommentare, für viel, was ihr uns geschickt habt. Worauf ihr uns angesprochen habt, das hat wieder großen Spaß gemacht, auch da in die Kommunikation zu gehen mit euch. Was mir noch bleibt, ist zu sagen, dass der Tristan, das ist dann seine Arbeitsleistung, einen Nachklapp gemacht hat, gerade zur dritten Folge, wo wir über die Player Safety gesprochen haben. Ein Nachklapp auf Instagram, der aus mehreren Teilen besteht und Beispiele, ganz aktuelle Beispiele aus den letzten, gerade, glaube ich, College-Wochen sind es ja, besteht. Also da wirklich mal reinschauen, das ist tatsächlich nochmal sehr erhellend und gibt im Grunde so ein Roundup, gerade für die Folge 3. Genau, und jetzt frage ich dich mal, lieber Tristan, hast du noch berühmte letzte Worte?
Das ist immer lustig, weil das klingt, es ist ja eigentlich immer diese... Ich hatte mal ein Buch, berühmte letzte Worte, mit so Leuten, die sterben, was sie da, dieses mehr Licht und so, diese ganzen Zitate.
Genau.
Deswegen, es ist so, aber ich find's sehr lustig. Ich glaube, dass allgemein lässt sich halt sagen, dass ich hoffe, dass man, wie ich selber ja auch gesagt habe, dass man manchmal bei sich selber feststellt, jetzt wird man irgendwie negativ und destruktiv. Und das Wichtige ist ja beim Coaching ja vor allen Dingen auch, und das sollte eigentlich für den Sport generell gelten, dass in dem Moment, wenn du negativ motivierst und destruktiv, dann machst du das eigentlich in erster Linie für dich selbst, weil du dich selber besser fühlst. Aber es ist immer, glaube ich, bei allen Dingen besser, immer alles positiv zu formulieren. Das heißt nicht unbedingt, dass man etwas schön redet, sondern es ist schon beim Schauspieler auch zum Beispiel so, wenn du einem Schauspieler sagst, mach bitte nicht das an dieser Stelle, dann wird er darüber nachdenken, dass er einen Fehler gemacht hat und er wird schlechter spielen, zumindest beim nächsten Take. Wenn du ihm aber sagst, könntest du das an der Stelle machen, das wäre noch besser, dann hast du das Gleiche gesagt, hast es nur positiv formuliert und schon wird der Schauspieler mit großer Freude und großer Überzeugung an der Stelle etwas machen, wo du ihn haben willst. Und das sind so die gleichen Sachen mit dem Sport. Ich glaube, dass man muss einfach immer das, meiner Meinung nach sollte man das Ganze immer optimistisch sehen und die die berühmten schönen Worte, trust the process, einfach darauf achten, was die Entwicklung von etwas ist und da zuschauen. Aber wie gesagt, auch ich ertappe mich immer wieder bei wütenden Tweets, die ich dann immer wieder lösche, verschämt nach 5 Minuten, wenn ich irgendjemand scheiße finde. Oder was mich jetzt gerade, was komplett anderes, aber als Endgeschichte, was ich immer wieder lustig finde, wenn Universal, also die USC ein Spiel spielt, dann versuchen immer alle die Trojans damit irgendwie aufzuziehen, dass sie trojanische Pferde verbrennen oder trojanische Pferde veralbern. Und da wünsche ich mir immer, dass Menschen, die doch eine universitäre Bildung genießen auf diesem College, mal nachschauen, was das trojanische Pferd war. Nämlich, die Griechen sind mit einem Pferd, was den Trojanern als Tribut übergeben wurde, sind sie in Troja rein, also nach Troja reingekommen, ja, die als blinde Passagiere dieses hölzernen Pferdes. Das heißt, das trojanische Pferd ist kein Symbol der Trojaner. Im Gegenteil, es ist das Symbol der Griechen und deren Sieg über die Trojaner. Und das muss ich unbedingt mal loswerden, weil ich seit Jahren immer wieder sehe, wie man die Trojans damit verarscht. Und ich denke, das muss aufhören. Jeder sollte mal seinen Homer lesen.
If Mac Jones was in San Francisco, he would be playing like Brock Purdy.
I actually agree.
Oh, God, no.
Yes, dude.
No, there's no chance. He'd be better than he is. But if you think he's going to play like Brock Purdy,
right.
You haven't paid attention to Brock Purdy.
Right.
That is a slap in his face.
No, it's
not. He's not just a system quarterback.
Did we pay
attention?
That
guy's playing like Joe Montana, not Joe Montana, like this guy's playing. Stop, Dano, stop.
Did we pay attention to Mac Jones' rookie year? So that never happened?
No, I did. And I even called him a pea shooter then.
He did.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yote ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.